Hallo und herzlich willkommen, liebe Bier- und Sportshörer, zu einer weiteren Special-Folge. In dieser Folge dreht sich alles um die Olympischen und Paralympischen Spiele. Kaum ein Sportereignis steht so sehr für internationale Aufmerksamkeit, große Emotionen und gleichzeitig für intensive gesellschaftliche Debatten. Auch in Deutschland wird seit Jahren immer wieder darüber diskutiert, ob und unter welchen Voraussetzungen das Land erneut Gastgeber der Spiele werden kann. Dabei geht es längst nicht nur um Sport, sondern auch um Fragen von Kosten, Nachhaltigkeit, Infrastruktur und gesellschaftlicher Akzeptanz. Seit mehreren Monaten steht nun fix fest, der Deutsche Olympische Sportbund möchte sich um die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele in den Jahren 2036, 40 oder 44 bewerben. Einzig, wo genau die Spiele stattfinden sollen, steht noch nicht fest.
Genau, und aktuell sind Berlin, Hamburg, München und der Verbund Köln-Rhein-Ruhr im Rennen. Berlin ist der prominenteste Name unter allen deutschen Bewerbungen und liefert auch Geschichte. Hamburg hat als zweitgrößte Stadt die nötige internationale Bekanntheit und ist finanziell besser aufgestellt als andere Kommunen. München dagegen setzt voll auf das olympische Erbe, indem es viele Sportstätten von 1972 erneut nutzt, und der Verband Köln-Rhein-Ruhr, der setzt auf Zuschauerrekorde durch die vielen großen Arenen und die zentrale Lage in Europa. Hat sich der DOSB für einen Standort entschieden, geht dieser für Deutschland im internationalen Auswahlprozess des Internationalen Olympischen Komitees an den Start.
Doch wie läuft eine Bewerbung für die Olympischen Spiele eigentlich ab? Was sind die größten Herausforderungen und die größten Stolpersteine? Wer trifft die entscheidenden Weichenstellungen und welche Rolle spielt das Internationale Olympische Komitee bereits in der Bewerbungsphase? Und vor allem, wie realistisch sind Olympische Spiele in Deutschland heute überhaupt?
Genau darüber sprechen wir in dieser Folge mit Markus Matzke, welcher beim DOSB im Ressort Olympiabewerbung mitarbeitet und Einblicke in Prozesse, Herausforderungen und Perspektiven geben kann. Also freut euch nun auf ein spannendes Gespräch mit Markus und drückt von zu Hause die Daumen, dass wir die Sommerspiele nach Deutschland holen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Servus Markus, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, servus Markus, das reimt sich schon so ein bisschen. Gell? Markus, wir starten heute bei dieser Special-Aufnahme mit dem Namensorakel. Das heißt, du darfst uns einmal verraten, was denn der Name Markus bedeutet.
Ja, spannende Aufgabe gewesen auf jeden Fall, da die einzelnen Buchstaben sich zurechtzulegen. Bei M war ich direkt unsicher, habe mich heute Morgen noch umentschieden. Bin jetzt bei M für Musik gelandet, weil ich bin sehr, sehr musikalisch aufgewachsen. Ich sage immer, meine Mutter ist und war Kirchenchorleiterin, also wirklich musikalisch. Genau, deswegen hat mich sehr geprägt früher die Musik. Natürlich, irgendwann legen sich so die Fußballtrainings über die musikalischen Zeiten und dann ist das eben nicht mehr so möglich. Aber ja, M für Musik passt ganz gut. Dann A habe ich genommen für Aktion. So das Thema. Also ich neige dazu, sehr schnell mal Dinge zu machen, sehr schnell loszulaufen, vielleicht auch mal in die falsche Richtung, das ist dann so. Deswegen passt da dieses Wort ganz gut. Reflexion habe ich für R oder Reflexionsstärke. Werden jetzt einige von meinen Freunden wahrscheinlich, wenn sie es hören, sagen, oh, was hat er sich denn da gedacht? Ich glaube, ich kann ganz gut einschätzen, wenn ich mal falsch lag oder wenn ich mal irgendwie daneben lag. Ich sag mal so, zur Reflexion gehört ja nicht, dass man irgendwie das auch zugibt, dass man falsch lag. Von dem her vielleicht das als kleine Ergänzung. K, das werdet ihr merken, ist ganz klar bei mir die Kommunikation. Schwäbischen sage ich gern, Schwätze kann ich. Also ihr müsst mich dann auch vielleicht mal bremsen im Laufe der Folge, weil ja. Also ich bekomme die Folge auch voll, ohne dass ihr viele Fragen stellt, aber das schauen wir dann im Verlauf. Bei U habe ich einen kleinen Trick, das ist die U-Überzeugungskraft. Durch die Kommunikation kann ich glaube ich, ganz gut die Menschen von meinen Ideen überzeugen und auch die Leute mitnehmen. Ich glaube, das liegt mir ganz gut. Und S ist der Sport, ganz klar, beruflich wie privat ist das so das Thema bei mir. Ich kann mich noch daran erinnern, mal bei einer, ich meine, es waren die Olympischen Spiele, ich weiß es aber nicht mehr, lag ich auf der Couch in Stuttgart in meiner damaligen WG und ein Mitbewohner kam rein und guckte auf den Fernseher und sagt, also wir schauen jetzt wirklich alles oder wie? Und ich so, ja klar, also.
Genau so muss es sein.
Ja, ja, also gibt es keine Frage.
Eine Sache müssen wir jetzt natürlich trotzdem nochmal nachfragen. Bist du denn auch im Männerchor?
Witzige Anekdote dazu. Also ich war früher mal ganz kurzzeitig bei einem Chor in Stuttgart. Das war auch, Männer, wenn ich es richtig weiß, ein Männerchor. Oder Knaben, da war ich noch sehr jung. Da war es auch für meine Eltern übrigens kein Problem, zweimal die Woche nach Stuttgart zu fahren, zur Chorprobe und so. Ich habe meine Eltern gefühlt nie bei Auswärtsspielen von mir gesehen, die im Rems-Murr-Kreis und wenn es im Nachbardorf war, ne? Aber zu Chorproben nach Stuttgart, das kann man machen. Ja, es war nach sechs Monaten war dann, glaube ich, Schluss, weil ich dann, wie gesagt, Fußballtraining war zum selben Tag oder zur selben Zeit und dann, ja, bin ich erfolgreicher Kreisliga-Kicker geworden.
Und was würdest du sagen, so dieses Kommunikative und dieses Überzeugende, hast du das dann eher von deinem Dad oder eher von deiner Mom?
Eindeutig von meinem Dad. Also das ist, glaube ich, unbestreitbar. Er kann mich nicht leugnen, ich ihn nicht. Das ist sehr ähnlich.
Okay, das heißt, die berufliche Ader kommt mehr so von deinem Dad und die Hobbyader mit dem Musikalischen mehr von deiner Mom.
Ja, wobei mein Vater auch musikalisch ist, okay. Definitiv. Haben sich beide auch über die Musik kennengelernt. Aber die Kommunikation und Überzeugung, also wie soll ich sagen, mein Vater ist schon mehr die Rampensau als meine Mutter.
Das heißt, man kann aber festhalten, deine Eltern wollten einen singenden Markus und keinen fußballspielenden Markus.
Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, sie sind froh, dass ich mich viel außerhalb des Hauses bewegt habe und sei das jetzt beim Sport, sei das bei der Musik, war ihnen wahrscheinlich egal. Aber ja, ich glaube, ihnen wäre recht, so kann man es vielleicht formulieren, sie fänden es schön, wenn ich jetzt irgendwo noch im Chor oder in irgendeiner Band oder an irgendeinem Schlagzeug oder Klavier sitzen würde ab und zu. Das definitiv, das ist halt zeitgeschuldet, dass das nicht so ist.
Gut, Markus, dann kommen wir mal zum sportlichen Teil. Da beginnen wir jetzt mal so richtig mit der Aufnahme. Erstmal natürlich schon mal vielen Dank an dich, dass du dich heute hier uns in Fragen stellst. Ich glaube, es wird eine richtig, richtig spannende Folge. Die Olympischen und Paralympischen Spiele, die sind jetzt gerade in Mailand und Cortina vorbeigegangen, sind Geschichte. Das Thema ist ja an sich für Deutschland trotzdem weiterhin top aktuell, muss man sagen. Hintergrund ist die laufende Bewerbungsphase für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Daher wäre es jetzt zu Beginn ja erstmal interessant, wie so ein Prozess einer Olympiabewerbung grundsätzlich abläuft. Magst du uns das vielleicht einmal näher bringen?
Ja, wir haben ja Zeit, ne? Das ist eine große Frage. vielleicht grundsätzlich muss man sagen, ist da erstmal nichts, weil so eine Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele natürlich eher eine Ausnahme sind als die Regel. Also, wenn man sich auf Deutschland bezieht oder sich das in Deutschland anguckt, war es tatsächlich aus dem Sport heraus, dass sich die Mitgliederversammlung 2022 committed hat oder beschlossen hat, den Prozess zu initiieren. Sprich, der Initiator war der Sport selbst. Da waren gewisse Prämissen, zum Beispiel auch das Warum, vor wo und wann. Also warum möchte sich Deutschland für Olympische und Paralympische Spiele bewerben, vor dem Ort und vor der Jahreszahl. Daraus wurde dann ein Dialogprozess abgeleitet, der 2023 eben war. Und dort wurden eigentlich alle Stakeholder mal an den Tisch gebracht und es wurde abgeklopft, ich nenne es jetzt mal abgeklopft, was sind denn so Ideen und Vorstellungen aus der Gesellschaft, aus der Politik, aus unterschiedlichen Regionen, wie so eine Bewerbung, wie so Olympische und Paralympische Spiele aussehen könnten. das wurde dann wiederum in eine Frankfurter Erklärung überführt. Die Frankfurter Erklärung ist im Prinzip, sind das die Leitplanken, wie eine Gesellschaft sich Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland vorstellt. Wie gesagt, hat sich aus diesem Dialogprozess herausgebildet und beinhaltet im Prinzip dort die unterschiedlichen Dialogformate. Anhand dieser Frankfurter Erklärung wiederum wurden Grobszenarien entwickelt. Das führte von Multicluster-Szenarien, also in ganz Deutschland weit verteilt. Und am Ende wurden es diese One-Village-Konzepte, die auch vom IOC klar empfohlen wurden. Also wir hatten dann die vier Regionen, die wir ja jetzt auch im Rennen haben. Und dann hat man ein sogenanntes Drei-Stufen-Modell entwickelt mit unterschiedlichen Stufen, in denen wir jetzt auch uns befinden. Die Stufe 1 war erstmal das Thema Mindestanforderungen abzufragen, sprich, können grundsätzlich in diesen Regionen, in diesen Städten Olympische und Paralympische Spiele stattfinden? Eignen sich die Sportstätten? Haben die genug Infrastruktur, was zum Beispiel Hotelkapazitäten oder sowas angeht und so weiter? Das waren so Mindestanforderungen, die es einfach gibt, die auch teilweise das IOC stellt, die aber teilweise auch vom DOSB festgelegt wurden, um am Ende, und das ist jetzt die letzte Phase, die zweite Phase ist so eine Bürgerbeteiligungsphase, wo es auch die ganzen Referenden und Bürgerformate jetzt gibt. Und die letzte entscheidende Phase ist eben die dritte Stufe, wo dann nochmal wirklich die einzelnen Konzepte gegenübergestellt werden. Das ist so der Prozess in Deutschland und ganz klar, der Initiator war da, jetzt in diesem Fall der Sport selbst.
Du hast es gerade schon gesagt, wir befinden uns in der zweiten von der dritten Phase, wir wollen da später nochmal genau drauf kommen. Wenn man es aber sagt, von der Idee bis zur Vergabe, wie lange dauert so ein Prozess realistisch?
Ja, gute Frage. Wahrscheinlich gibt es da auch keine richtige Maßgabe oder kein richtiger Maßstab, weil das auch wirklich von Land zu Land unterschiedlich ist. Ich sage jetzt mal, wir in Deutschland wollen eine Bewerbung mit der Gesellschaft. Wir wollen nichts an der Gesellschaft vorbei. Wir wollen es gemeinsam mit der Politik, mit der Gesellschaft schaffen, eine Bewerbung beim IOC zu hinterlegen, die dann auch erfolgreich ist. In einer Demokratie wie Deutschland wird das vermutlich länger dauern wie in Staaten mit anderer Staatsform. Muss man so ehrlich sagen, ist einfach so. Mhm. Dauert etwas länger. Dafür haben wir Zeit, die Stakeholder einzubinden. Wir hätten umgekehrt auch aktuell keinen Vorteil, weil das IOC den Prozess ja aktuell anpasst. Sprich, selbst wenn wir jetzt schon einen nationalen Bewerber hätten, wäre das bisher noch nicht von Vorteil, weil der Prozess beim IOC international für den Wettbewerb noch überhaupt nicht final feststeht.
Mhm. Okay. Und was würdest du sagen, sind jetzt so die größten organisatorischen Herausforderungen zum Bewerbungsprozess und wo liegen da auch so typische Stolpersteine?
Herausforderung ist sicherlich, dass das IOC da in einem Reformprozess ist und wir am Ende ja eine Bewerbung abgeben möchten, die erfolgreich ist. Sprich, wir wollen nicht nur mitspielen im internationalen Rennen, sondern wir wollen gewinnen. Und dementsprechend müssen wir da uns auf sehr viel vorbereiten oder Eventualitäten vorbereiten, die vielleicht nicht kommen. Das ist natürlich, also es sind viele Variablen aktuell offen, die wir trotzdem im Blick halten müssen. Andererseits muss am Ende im Jahr 2026 eine Bewertung bzw. eine Auswahl eines Bewerbers muss meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach fair, nachvollziehbar und transparent ablaufen. Also die Entscheidung muss am Ende sattelfest sein. Und das ist eine objektive Bewertung meiner Meinung nach am Ende. Vielleicht, wir haben Olympische Spiele, es ist Sport, es ist immer emotional, es darf auch eine gewisse subjektive Meinung geben, auch überall darf diskutiert werden, wer was besser fände und was schlechter fände, aber am Ende muss man gucken, dass man die Entscheidung so objektiv wie möglich, es ist nicht zu 100% möglich, aber so objektiv wie möglich trifft und das natürlich dann auch darstellen und den vier Bewerbern am Ende sagen, nach finaler, fairer, transparenter, nachvollziehbarer, objektiver Bewertung ist das das Ergebnis. Und das ist natürlich auch hochpolitisch, weil alle Bewerber wollen gewinnen, ist ja klar. Jeder möchte da am Ende den Zuschlag bekommen. Das ist wahrscheinlich aktuell die größte Herausforderung. Gleichzeitig, dass Deutschland natürlich dann auch, wenn wir international ins Rennen gehen, mit einer Stimme sprechen. Sprich, am Ende muss sich ganz Deutschland hinter dieser Bewerbung versammeln. Und auch das gilt es durch kommunikative Maßnahmen, aber eben auch durch eine dem Jahr 2026 angepassten oder gerechten Bewertung auch darzulegen und zu gewährleisten.
Man muss ja auch dazu sagen, falls Deutschland jetzt die Zusage erhält, wäre das jetzt auch nicht das erste Mal, dass Deutschland die Olympischen Spiele ausrichtet. Habt ihr euch auch so ein bisschen an der Vergangenheit orientiert? Also habt ihr geschaut, was man vielleicht einfach auch aus den bisherigen Spielen in Deutschland lernen kann, was man daraus ableiten kann?
Ja, gute Frage. Also ist natürlich lange her, ne? Also das ist ja auch unser Thema. Über 50 Jahre, ich glaube 54 Jahre ist es her, bis wir dann hoffentlich die Spiele auch haben, noch länger, ist ja auch erst in 10 Jahren. Also es ist wirklich, die Spiele, ich gehe jetzt mal mehr auf die Spiele 72 ein, weil die Spiele 1936 waren ja die Propagandaspiele der Nationalsozialisten und die Spiele 72, ja, da war die erste Möglichkeit, dass Deutschland sich wieder als Demokratie, als weltoffenes Land präsentiert. Und ich glaube, das kam in der Welt extrem gut an. Wir haben auch da natürlich leider eine Überschattung, ist einfach mit dem Anschlag leider überschattet worden. Aber seit über 50 Jahren wartet Deutschland eigentlich drauf, sich wieder so zu präsentieren, wieder weltoffen als Demokratie. Vielleicht was Vergleichbares, WM 2006, die Welt zu Gast bei Freunden. Da haben wir uns auch sehr gut präsentieren können und auch das sehr gut gemacht. Und auch da, das kann man ja auch sagen, ich meine, die Begeisterung im eigenen Land damals ist, glaube ich, unvergleichbar bisher. So dieses Feuer, das man da entfacht hat im Land, war, glaube ich, super. Und wenn man jetzt, also 1972 nimmt, da war ich jetzt auch nicht dabei, wenn man da aber mal jemand fragt, der dabei war, wir hatten dann neulich mal einen Vortrag von Christian Neureuther, den Vater von Felix Neureuther, vielleicht euch eher bekannt. Klar. Da sieht man einfach, wenn man ihn sprechen sieht über die Olympischen Spiele 72, da sieht man einfach das Feuer in den Augen. Und das ist das, was wir entfachen wollen hier in Deutschland. Und das können Olympische Spiele wie wahrscheinlich nichts anderes. Dementsprechend, das ist mehr der Antrieb, wenn wir uns zurückblicken oder wenn wir zurückblicken zu vergangenen Spielen. Man muss sagen, jedes andere G7-Land hatte auch die Olympischen Spiele teilweise mehrfach schon in der Zwischenzeit, nur Deutschland nicht. Also wird es eigentlich meiner Meinung nach mal wieder Zeit.
Ja, uns ist jetzt auch zum Beispiel bei den Winterspielen aufgefallen, dass ja tatsächlich jetzt die Spiele in Mailand-Cortina, beziehungsweise ich muss es anders sagen, also jetzt waren die Spiele ja in Italien und wenn man zurückblickt, wann denn die letzten Olympischen Winterspiele in der EU waren, dann war es auch in Italien, es war auch in Turin dann. Also es ist schon auch sehr interessant, das zu sehen, dass Italien jetzt in kürzester Zeit ja zweimal Olympische Winterspiele ausgerichtet hat.
Ist auch so, dass, wie soll ich sagen, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, jeder, der die Olympischen Spiele hatte, möchte sie wieder. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass genau die gleichen Nationen sich immer und immer wieder bewerben. Mhm. Man braucht, glaube ich, dieses positive Erlebnis nur einmal haben und dann möchte man das immer und immer wieder, weil es eben natürlich mehr ist als diese 6 Wochen Sport bei den Olympischen und Paralympischen Spielen, sondern halt 60 Jahre Legacy. Mhm.
Aber jetzt muss man ja schon sagen, also die letzten Bewerbungsversuche von Deutschland waren ja leider weniger erfolgreich. Warum ist es so, dass die Bewerbungen in der Vergangenheit gescheitert sind? Woran hat es gelegen?
Gute Frage. Wir teilen es immer auf in Heimspiel und Auswärtsspiel. Also teilweise haben wir es im Heimspiel verloren und teilweise im Auswärtsspiel. Nehmen wir vielleicht den letzten Versuch. Das ist Hamburg gewesen, die am Referendum 2015 gescheitert sind. Da gab es halt viele Faktoren. Wenn wir uns zurückdenken, 2015, Flüchtlingskrise, es waren kurz vor dem Referendum waren Terroranschläge in Paris, wo die deutsche Nationalmannschaft im Fußball gespielt hat. Kurz danach wurde das Länderspiel der Nationalmannschaft in Hannover abgesagt wegen Terror kurzfristig. Also das ist alles kurz vor dem oder im Jahr des Referendums passiert. Dann sicherlich auch Risiko oder Fragen des Risikos in der Finanzierung, aber wir glauben auch, dass da viele Faktoren einfach mit einfließen in so eine Wahlentscheidung am Ende und deswegen ist das damals einfach gescheitert im Heimspiel. Und genauso kann es natürlich am Ende sein im Auswärtsspiel, dass das IOC das jemand anderem an ein anderes Land vergibt und das muss man auch akzeptieren. Mhm.
Aber man muss schon auch dazu sagen, gerade auch die Bürgerentscheide spielen ja auch eine wichtige Rolle in dieser ganzen Sache. Also die sind ja schon auch essentiell, dass es eben auch seinen Gang nimmt.
Ich würde es ergänzen, in Deutschland, ja.
Ja.
Also der DOSB und das IOC fordern kein Referendum. Das ist wirklich etwas, was den Städten, die sich auch jetzt bewerben, freisteht, ein Referendum zu machen oder eine andere Bürgerbeteiligungsform zu wählen. Wir unterstützen es natürlich. Es ist auch ein Riesensignal. Also die gewonnen, wenn wir alle Referenden gewinnen, das wäre ein Riesensignal in die Welt. Die deutsche Gesellschaft möchte sich hier wieder zeigen und möchte sein Land präsentieren. Das wäre wirklich ein sehr, sehr positives Signal. Aber gefordert wird es nicht, wird es nirgends. Wir sagen immer, es darf keine Bewerbung an der Gesellschaft vorbeigeben. Und natürlich ist das eine Form, wie man das abfragen kann. Mhm. Ja.
Aber würdest du sagen, jetzt nach dem, was du jetzt eben auch erwähnt hast, dass Deutschland gewissermaßen dann auch ein schwieriges Pflaster für Olympia ist?
Eigentlich gar nicht. Ich sehe es so, wir haben es ja in der eigenen Hand. Es ist mittlerweile so, beim IOC, die Spiele passen sich dem Gastgeber an. Und nicht andersrum. Sprich, die Gastgeberstadt hat eine Infrastruktur, hat Kapazitäten und so weiter und da müssen sich die Spiele einfügen, sage ich mal. Früher war es so, da kam das IOC und hat gesagt, Olympische Spiele und das sind die Herausforderungen, die dann die Städte zu bewältigen haben. Das ist heute nicht mehr so. Sprich, wir haben es in der eigenen Hand, wie Olympische Spiele aussehen. Und wir hatten dementsprechend auch viele, oder wie soll man sagen, wenn man in die Vergangenheit zurückguckt, sind wir Weltmeister im Ausrichten von Sportgroßveranstaltungen. Wir haben die WM 2006, wir haben jetzt zwei EMs gehabt, 2024 Fußball und Handball und so weiter und so fort. Wir haben European Games, ich will gar nicht so viel sagen, weil ich will da jetzt keine Gebietskörperschaft hervorheben, die bei uns im Rennen ist, aber wir sind wirklich Weltmeister. Es ist auch nicht so, dass ja die NFL und NBA und jetzt bald auch die NHL, dass die sich für Deutschland, für Spiele hier in Deutschland entscheiden, weil sie es hier so chaotisch finden, sondern die kommen ja hierher, weil sie wissen, der Deutsche kann Sport-Großveranstaltungen. Und deswegen würde ich sagen, wir haben eigentlich die perfekten Herausforderungen, Bedingungen hier in Deutschland für Olympische Spiele und sind eigentlich sehr, sehr attraktiv für den internationalen Teilnehmer.
Und wie wichtig würdest du sagen, sind jetzt aber auch so Faktoren wie Nachhaltigkeit, dass man auch die bestehende Infrastruktur nutzt, die du jetzt angesprochen hast, aber auch diese Multicity-Konzepte?
Total. Also das ist wirklich das, was sich ja extrem gewandelt hat. Das IOC lässt etwas Nicht-Nachhaltiges gar nicht zu. Das muss man schon sagen. Früher hat man immer von weißen Elefanten gesprochen, die gebaut werden. Das wird es heute nicht geben und das wird es insbesondere auch in Deutschland nicht geben. Wir haben ganz klar gesagt, es gibt maximal 10% Neubauten, die wir hier in Deutschland möchten. Ja, wir sind jetzt bei 0% in allen Konzepten. Das muss man einfach, also es wird nichts gebaut nur für die Spiele, es soll auch nichts gebaut werden nur für die Spiele. Im Gegenteil, das IOC fordert auch einen klaren Nachnutzungsplan. Wir auch, der DOSB fordert einen klaren Nachnutzungsplan, wenn eine Sportstätte neu gebaut werden sollte. Und ja, man kann dann nochmal auf Paris gucken, die zum Beispiel -50% CO2-Emissionen im Vergleich zu vergangenen Spielen hatten und so weiter. Paris, vielleicht auch da zum Hintergrund, waren die ersten Spiele dieser neuen Generation von Spielen, die es zukünftig geben soll. Und ihr habt sicherlich mitbekommen, wenn ich mit Leuten spreche über Paris, alle sind begeistert. Mhm. Das waren wirklich herausragende Spiele und ja, Nachhaltigkeit wird von Anfang an mitgedacht. Wir haben auch in unserem Bewertungssystem, das wir ja entwickelt haben für die Spiele, ist das auch eine Kategorie. Und dementsprechend, das ist, wie soll ich sagen, maximal wichtig. Auch Nachhaltigkeit hat ja immer drei Dimensionen, auch wenn man in Richtung soziale Nachhaltigkeit mal blickt. Das ist ja das, was bleibt. Also das sind ich habe vorhin gesagt, 60 Jahre Legacy. Das sind die 60 Jahre Legacy. Die stecken da drin. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich einer der Kernpunkte für jede Bewerbung. Weil ohne das geht es nicht. Und wie gesagt, wir veranstalten nicht nur 6 Wochen Sport, sondern halt wirklich auch die Jahre danach werden dadurch einfach maßgeblich geprägt. Mhm.
Ja, ich finde es spannend, dass du so viel auch über die Zukunft sprichst, beziehungsweise was die Zukunft auch für die Olympischen Spiele bringt, beziehungsweise auch wie sie sich weiterentwickeln. Jetzt waren wir ja zum Beispiel auch in Mailand und Cortina vor Ort dabei und haben uns auch einige Sachen angeschaut. Und es waren ja dezentrale Spiele, die da stattgefunden haben. Für uns war es dann auch durchaus damit verbunden, dass wir auch immer wieder mal mehrere Strecken fahren mussten, um zu den Wettkämpfen zu kommen. Wir haben uns so ein bisschen die Frage gestellt, als wir dann so auf der Fahrt waren, ist das eigentlich jetzt die Zukunft? Also werden dann so Olympische Spiele in Zukunft auch aussehen? Wie siehst du das?
Weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, dieser Fit-for-the-Future-Prozess beim IOC läuft. Deswegen kann man da jetzt wenig zu sagen. Man muss aber natürlich sagen, Sommer und Winter sind da, glaube ich, zu trennen, weil Winterspiele, also ein Ort zu finden, in dem Winterspiele in allen Disziplinen möglich sind, wird, glaube ich, schwierig. Und gerade bei der Prämisse, so wenig bauen wie möglich, also neu bauen wie möglich, ist das natürlich schwierig. Deswegen, ja, Mailand-Cortina war jetzt etwas dezentraler. Mal sehen, wie es zukünftig wird. Wir hatten Paris, das war sehr zentral. Wir haben jetzt Brisbane 32, das ist wieder dezentraler. Da warten wir ab, was das IOC im Sommer bekannt gibt.
Wenn wir jetzt aber nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal drüber sprechen, dass ja nicht nur Politik, sondern vor allem die Bevölkerung in Deutschland ja auch einen essentiellen Anteil daran hat, ob die Spiele nach Deutschland kommen oder nicht, Stichwort Bürgerentscheid, dann ist es ja auch wichtig, weil es ja im Endeffekt auch eine gesellschaftliche Debatte irgendwo ist, ne? Das heißt, die Akzeptanz der Bewerbung in der Bevölkerung zu platzieren, ist ja schon ein essentieller Teil der Bewerbung.
Ich muss da jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich bin angekommen hier beim DOSB vor circa einem Jahr. Da war die Zustimmungsrate circa bei 70% in der Bevölkerung. Sprich, die war schon sehr, sehr hoch. Wir waren oder sind jetzt mittlerweile bei 75% das kriegt man natürlich nur hin, indem man viel kommuniziert, informiert, viel Aufklärung betreibt. Und dementsprechend ist es von Anfang an klar auch ein Kommunikationsprozess. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viele Kampagnen gehabt. Das erste war Deine Ideen, Deine Spiele, so die aktive Beteiligung. Wie stelle ich mir Spiele vor? Was habe ich für Ideen? Und wie könnte ich das reinbringen? War so ein bisschen das Ziel dieser Kampagne. Dann Stop the Clock war das Thema. Wir wollen endlich wieder nach 50 Jahren das olympische und paralympische Feuer in Deutschland sehen und brennen sehen. Und jetzt sind wir mittlerweile bei unserer nationalen Vision, die wir ausgearbeitet haben, aus den vorangegangenen Formaten. Fit durch Olympia ist das, sprich auch wirklich dieses durch Deutschland soll fit durch Olympia werden, nicht für Olympia. Unser Land fit machen für durch die Olympischen und Paralympischen Spiele ist, glaube ich, das Ziel. Man kann auch Beispiele im Kleinen nennen, man kann aber auch Beispiele bei Paris nennen, die mehrere hundert Schwimmbäder gebaut haben, die kostenlosen Schwimmunterricht für 36.000 Kinder hatten, die an Grundschulen in Frankreich eine halbe Stunde Bewegung pro Tag initiiert haben. Also all diese Sachen wollen wir anstoßen und noch viel mehr natürlich. Straßen, Infrastruktur, ÖPNV-Ausbau und so weiter. Und jetzt gerade haben wir dann noch unsere aktuelle Kampagne Dafür sein ist alles, die so dieses Ganze verbindet und sagt, das ist die Bewegung, die Deutschland jetzt braucht. Mhm. Wir wollen ein optimistisches Zukunftsbild von Deutschland basteln, mit und durch Olympische und Paralympische Spiele. Wir wollen dafür sein. Das ist so ein bisschen plastisch, aber oftmals mobilisiert man ja gut Kräfte gegen etwas. Wir wollen es gerade umdrehen. Wir machen es mit positiven Botschaften, mit einem positiven Zukunftsbild. Wollen wir Leute fürs Dafürsein überzeugen. Und ja, mehr die Chance im Blick haben als Risiken, weil, oder nicht als Risiken, Risiken muss man immer im Blick haben, aber mehr die Chance im Blick haben, das ist so unsere Message aktuell.
Okay, das heißt aber auch, wenn man die Bevölkerung davon überzeugen möchte, dann ist es ja wahrscheinlich auch heutzutage wichtig, vor allem auch eine mediale Inszenierung zu machen, oder?
Ja, Inszenierung ist, glaube ich, so negativ geframed. Ich weiß gar nicht, ob es Inszenierung ist. Also wir drängen uns jetzt nicht in irgendwelche Formate rein, die wir bespielen müssen oder wie auch immer. Aber klar ist, dass die Bürger, wenn sie zu was abstimmen sollen, wollen sie auch informiert sein und fragen nach und dann ist man auch automatisch Thema. Und dann muss man natürlich, ja, gute kommunikative Wege finden, sei es im Wahlkampf jetzt oder sei es auch generell, weil wir wollen, wie gesagt, das ist eine Bewegung, die Deutschland jetzt braucht, das ist keine Bewegung, die eine Region haben soll oder die eine Stadt haben soll, sondern ganz Deutschland. Jetzt sitzt ihr in Stuttgart. Auch Stuttgart soll am Ende von diesen Olympischen und Paralympischen Spielen profitieren und sollen Maßnahmen, Konzepte oder die Region Stuttgart-Baden-Württemberg sollen Maßnahmen, Konzepte haben, wie sie diese Kraft der Olympischen Spiele positiv für ihre Legacy, für ihre nächsten 60 Jahre nutzen kann. Und das ist das Ziel.
Aber was würdest du jetzt sagen, wie schafft man am ehesten so eine Transparenz hinzubekommen? Weil es ist ja ein brutal komplexes Verfahren. Man kann in der Bevölkerung jetzt auch nicht alles sagen. Wie lassen sich da dann auch so Sorgen ernst nehmen?
Ich würde sagen, wir sagen der Bevölkerung alles. Also es gibt Faktoren, Kosten und so weiter, Nachhaltigkeit, ja, das sind Faktoren, aber die Chancen überwiegen. Und wir sind damit transparent, wir sind damit offen, anders geht's nicht. Wir schaffen Aufklärung, wir schaffen Dialog, glaube ich auch. Also klar, das ist jetzt vielleicht auch, weil ich darin arbeite, aber wie oft ich natürlich diskutiere über Olympische Spiele und deren Vorteile und so weiter. Ja, das ist Dialogkultur, die wir leben und dementsprechend Transparenz ist das A und O und da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut. Man kann auch jetzt alle Bewertungsmaßstäbe, die der DOSB anlegt, am Ende für den nationalen Bewerber, das kann man online einsehen, da haben wir alles veröffentlicht.
Vielleicht nochmal daran anknüpfen, dass du ja eben auch so ein bisschen von der Legacy gesprochen hast. Ich fand das Beispiel mit Stuttgart eigentlich auch ganz schön. Und wir haben ja zum Beispiel auch demnächst die Finals bei uns hier in Stuttgart, die ausgetragen werden. Das Ganze bringt ja auch wirtschaftliche Folgen mit sich. Und beziehungsweise es kann ja auch wirtschaftliche Effekte mit sich bringen. Vielleicht ist Effekte das Bessere.
Wollte gerade sagen, ja. Sprechen wir von Effekten.
Ja, genau. Wirtschaftliche Effekte ist wahrscheinlich das bessere Wort. Was sind es denn zum Beispiel auch für wirtschaftliche Effekte, die da langfristig dann auch innehalten können und vor allem auch diese Legacy stärken können?
Es gibt ganz viel. Also wenn man jetzt mal wirklich, ich beziehe mich nochmal auf Paris, das ist einfach, wie gesagt, die neueste Ausgabe der Sommerspiele. Dementsprechend passt das auch gut. Auch die Ausgabe, die jetzt zum ersten Mal nach den neuen IOC-Maßstäben vergeben wurden. Da gab es 180.000 neue Jobs. Viele davon sind geblieben.
180.000?
Ja, viel im Tourismus, viel im Infrastruktur, Organisation, Management. Viele lokale und nationale Unternehmen wurden im Zuge dessen beauftragt und wurden, gerade der Mittelstand wurde sehr stark beauftragt für die Spiele. Es gibt Berechnungen, da möchte ich jetzt nicht zu tief reingehen, logischerweise, weil das immer Zahlen sind, die kann man berechnen bis 2034, wie viel Umsatz, wie viel Benefit und so weiter hat das. Die Zahl lassen wir jetzt mal weg, aber es sind wirklich extreme Werte, wo man sagt, okay, da können, und das sage ich bewusst, da können wirtschaftliche Effekte draus wachsen. Man muss es natürlich angehen, das ist kein Selbstläufer, also man darf jetzt auch nicht sagen, Olympische Spiele sind der heilige Gral, sondern da müssen schlaue Köpfe gute Maßnahmen entwickeln, um genau diese Effekte zu erzielen. Und vielleicht als letzter Effekt, vielleicht ist es auch für die Wirtschaft nicht so schlecht, wenn eine Gesellschaft gesünder und fitter oder junge Menschen fitter und gesünder sind. Das hat, glaube ich, dann auch für die Gesellschaft, für die Wirtschaft sehr gute Effekte.
Und wenn wir jetzt schon so bei der Wirtschaft sind, wir wollen natürlich auch, wenn wir über das Wort Transparenz reden, auch so ein bisschen über Kosten reden. Ich weiß nicht, wie sehr du uns da eine Einschätzung geben kannst, aber was kostet denn so eine Olympia-Bewerbung? Also was kosten die Spiele wirklich?
Bin ich auch nicht der Experte für, logischerweise. Auch muss ich sagen, haben wir in unserem Team hier sehr viele unterschiedliche Fachbereiche und auch einen Finanzbereich, der das besser in Zahlen ausdrücken kann. Ich gehe mal zu den Durchführungskosten, zu den reinen. Mhm. Die sind nämlich auch bei Paris sehr transparent dargelegt worden. Da sprechen wir von Durchführungskosten von 4,5 Milliarden Euro. Paris hat am Ende durch Einnahmen, durch Ticketing, Sponsoring auch einen großen Beitrag zahlt das IOC, haben sie am Ende einen Plus erwirtschaftet. Mhm. Sprich, die reine Durchführung, und das muss man, glaube ich, immer klar trennen, die reine Durchführung, ein Venue bereitzustellen und so weiter, das ist durch Ticketeinnahmen und so weiter alles abgedeckt. Was Kosten verursacht natürlich, sind Investitionen in Infrastruktur, in Schienen, in Bahnhöfe, in was weiß ich. Das sind natürlich Kosten, die auf einen zukommen, die aber natürlich auch einen Mehrwert haben. Also ich in Stuttgart wäre froh, wenn wir da einen Bahnhof hätten, der funktioniert und so weiter. Also das sind Sachen, ja, Die haben ja einen Gegenwert, sage ich immer gern. Und die Investitionen, die sind am Ende, die Kosten, die sind halt schwer zu beziffern auch, weil jede Region andere Bedarfe hat.
Vielleicht gehen wir nochmal auf das Beispiel Paris ein. Ich finde es tatsächlich auch echt interessant, dass du jetzt nochmal so ein paar Zahlen auch zu Paris genannt hast, wie sich das auch entwickelt hat und was für positive Effekte das Ganze hatte. Gibt es auch weitere Beispiele, die man noch vielleicht hervorheben könnte von anderen Gastgebern, die durch die Olympischen Spiele profitiert haben?
Ja, gibt es sicherlich viele. Also jetzt Mailand, Cortina war ja auch, die hatten als Plan, den Bahnverkehr oder das Bahnnetz auszubauen und dörflichere Regionen mehr oder besser anzuschließen. Das ist ein Legacy-Schwerpunkt von denen gewesen. Das müssen natürlich die Länder am Ende eben ihre Schwerpunkte setzen. Klar ist, wie gesagt, ich hatte es vorhin gesagt, die einzelnen Bewerber, die schon mal Olympische Spiele durchgeführt haben, die kommen ja immer wieder und die kommen nicht wegen 6 Wochen Sport immer wieder und wollen es wieder ausrichten, sondern die kommen sicherlich auch deshalb wieder, weil es Effekte im ganzen Land spürbar macht, die man einfach nutzen kann, um da positiv in die Zukunft zu gehen.
Mhm. Ja, ein solcher Effekt wäre ja wahrscheinlich, wenn wir jetzt Olympische Spiele bei uns zu Hause hätten, dass sich das ja auch auf deutsche Athleten auswirken würde, beziehungsweise natürlich, dass die Sportförderung dann auch größer wäre, oder?
Das ist gerade ein sehr politisches Thema, ist hochaktuell, ist schwierig zu beantworten jetzt von unserer Seite aus oder von meiner Seite aus. Aber ja, das Ziel, natürlich wirkt sich sowas gut auf die Athleten aus. Man kann auch das wissenschaftlich belegen, dass so eine Spiele im Heimatland, dass sich die positiv auf zum Beispiel jetzt Medaillen und so weiter auswirken. Mhm. Da sehen wir London 2012, Frankreich jetzt, Paris war extrem gut im Medaillenspiegel im Vergleich zu davor. Und jetzt Italien hat ja, glaube ich, bei den Winterspielen ihren Rekord wieder gebrochen.
Richtig.
Seit was weiß ich wie vielen Jahren der Bestand. Also das ist auch wissenschaftlich belegt. Die Host City, wie man so schön sagt, ist überdurchschnittlich gut, auch in den Jahren danach. Mhm.
Und wenn wir es noch weiter spannen, können die Olympischen Spiele auch den Breitensport langfristig stärken?
Ja klar, also allein was jetzt in den Regionen und in den Städten allein schon politisch initiiert wurde für den Breitensport. Ich will da nicht zu tief reingehen, weil sonst hört nachher quasi nur einer seine Region und nicht die anderen. Da sind wir ein bisschen neutral. Aber was dort für Investitionen schon getätigt wurden, geplant sind, was für Sportgesetze verabschiedet werden und so weiter. Jetzt Baden-Württemberg hat ja auch wieder ein neues Solidarpakt verabschiedet. Sag ich mal, da hat vielleicht Olympische Spiele jetzt nicht so viel reingespült, aber man muss am Ende sagen, der Sport hat bewiesen, er kann Wahlen gewinnen. Er hat eine absolute Mehrheit. Wir haben eine Mehrheit von, ich habe es vorhin gesagt, 74% der Deutschen wollen Olympische und Paralympische Spiele. Die politischen Akteure sehen, die Menschen wollen Investitionen in den Sport, die Menschen sind hinter diesem Sport vereint und wie gesagt, so viele Menschen wie der Sport vereint, eigentlich fast nichts in diesem Land, würde ich sagen, deswegen positiv für den Breitensport, definitiv.
Dann lass uns doch jetzt nochmal einen Blick auf den aktuellen Bewerbungsprozess werfen. Du hast es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Vielleicht können wir da nochmal daran anknüpfen. In welcher Phase des Bewerbungsprozesses befinden wir uns jetzt aktuell?
Wir haben, wie vorhin angerissen, ein Drei-Stufen-Modell entwickelt und befinden uns jetzt gerade in der zweiten Phase und in der Vorbereitung für die dritte Phase. Die erste Phase waren, so wie vorhin gesagt, die Mindestanforderungen. Also was ist grundsätzlich notwendig in den Städten oder in den Regionen, um Olympische Spiele durchführen zu können? Das sind, wie ich vorhin gesagt habe, Hotelkapazitäten, das sind auch Sportstätten, sind die überhaupt olympisch wettkampftauglich und so weiter. Die zweite Phase ist jetzt aktuell, sind die Bürgerbeteiligungsformate. Das ist jeder Gebietskörperschaft oder so nennen wir es immer, Städte und Regionen ist vielleicht besser, jeder Stadt und jede Region selbst überlassen, wie sie die gestalten. Zum Beispiel ist natürlich da das Referendum oder die Referenden, die jetzt anstehen, zu nennen. Mhm. Und dann kommt die dritte Phase und das ist die finale Entscheidung eigentlich. Sprich, wir evaluieren anhand von Kriterien, von sehr vielen Kriterien, wie gesagt, öffentlich einsehbar, wie sind die einzelnen Konzepte, wenn man sie gegenüberstellen und was sind so vielleicht KPIs oder was sind Kennzahlen, wo der eine oder andere besser ist. Da hat jeder, das können wir jetzt schon sagen, alle vier Konzepte sind sehr, sehr gut. Das muss man wirklich sagen. Und jeder hat so einen eigenen USP und Schwerpunkt. Und das ist echt extrem förderlich für unseren Prozess, weil wir damit natürlich auch sehr, sehr gut aufgestellt sind. Also ich mache mir mittlerweile wenig Sorgen, welches wir am Ende auswählen, weil ich wirklich von allen überzeugt bin. Mhm. Genau. Und anhand dieser Kriterien wird evaluiert, wird es am Ende pro Konzept eine Punktzahl geben und wir machen da auch noch, binden da sehr stark auch noch unsere Olympischen Spitzenverbände, den DBS binden wir mit ein, also viele verschiedene Stakeholdergruppen dürfen da auch noch oder viele Stakeholder dürfen da auch noch mit uns in Austausch gehen. Und dann wird am Ende demokratisch, wie es in Deutschland ist, auf der Mitgliederversammlung, auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, in dem Fall im Herbst des Jahres, wird gewählt und dann wird der beste Bewerber hoffentlich auch ausgewählt.
Und warum hat sich denn der DOSB jetzt auch dazu entschieden, dass man 4 Projekte am Anfang jetzt zumindest gegeneinander ins Rennen schickt?
Die internationale Zeitschiene hatte ich vorhin kurz angerissen. Bis Sommer diesen Jahres wird wenig passieren und im Sommer wird entschieden, wie vergibt das IOC zukünftig Olympische Spiele, auf was kommt es vielleicht an und so weiter. Sprich, wir hatten natürlich die Zeit auch, weil das häufig als Argument angeführt wird, man muss sich doch entscheiden, um nicht zu Zeit zu verlieren und so weiter. Würde ich sagen, das passt so. Wir hatten auch ursprünglich mehr Cluster-Konzepte, hatte ich vorhin kurz angerissen, und wurden jetzt eben, das sind jetzt eben One-Village-Konzepte, nennen wir es, also wirklich eine Stadt, weil einfach auch Paris natürlich so extrem gut funktioniert hat, muss man auch ganz klar sagen. Und genau, eine Stadt, eine Region steht dann eben im Wettbewerb zu den anderen. Und dieser Wettbewerb ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Aus Wettbewerb entstehen meiner Meinung nach gute Ideen, Innovationen. Ich glaube, Wettbewerb belebt das Geschäft, sagt man ja so schön. Und Wettbewerb im Sinne des Sports gibt es ja auch. Also es ist keinem fremd hier, dass man sich gegeneinander messen muss. Wie gesagt, am Ende brauchen wir das beste Konzept für den internationalen Wettbewerb. Und die Konzepte wurden jetzt in den vergangenen Jahren schon besser gemacht und werden immer und immer besser. Und ich glaube, deswegen war es eine sehr, sehr gute Entscheidung, das so zu machen.
Könntest du dir an sich vorstellen, dass vielleicht ein Konzept noch am Bürgerreferendum scheitert?
Wahlen sind immer frei, demokratisch, geheim und so weiter. Es kann immer alles passieren. Ich bin da guter Dinge, ehrlicherweise, weil, wie gesagt, wir haben die 74% deutschlandweit, Entschuldigung, wir haben die 74% deutschlandweit, wir haben eine Begeisterung für Sport in unserem Land. Wir müssen die Gesellschaft und die Bevölkerung mitnehmen. Und das ist das A und O. Und ich glaube, da haben wir eine gute Chance. Mhm.
Was denkst du, welches Konzept ist das Beste für Deutschland?
Ja, war ja so ein bisschen klar, die Frage musste kommen, sonst hätte ich an eurer journalistischen Sorgfaltspflicht ein bisschen gezweifelt.
Ja,
nicht, dass halt danach jeder abschaltet. Und sagt, das war eigentlich die Antwort, die ich brauchte von dem Podcast. Nee, vielleicht 2 Antworten darauf, um es ernsthaft zu beantworten. Das erste Mal vielleicht sachlich. Mhm. Wir haben jetzt ein System gebaut oder entwickelt, das die Entscheidung, so sehr es geht für Olympische Spiele, objektiviert. Wir wissen, es ist Sport, es ist emotional, es wird immer auch einen gewissen individuelle Präferenz geben, aber wir haben probiert, das so objektiv wie möglich zu bewerten oder wollen die so objektiv wie möglich bewerten. Und das geht anhand, wie trifft man heute objektive Entscheidungen, das sind Kennzahlen. Mhm. Man stellt Kennzahlen gegenüber und diese Kennzahlen haben wir herausgearbeitet aus verschiedenen vergangenen Spielen, aus verschiedenen Berichten des IOCs und so weiter. Das Athletenerlebnis ist ein sehr großer Fokus und so weiter. Und diese KPIs, nenne ich es jetzt mal, oder Kennzahlen, die gibt es jetzt noch nicht für die einzelnen Regionen, weil die natürlich immer noch an ihren Konzepten arbeiten und auch bis zum 4. Juni noch Zeit haben, daran zu arbeiten. Sprich, erst ab diesem 4. Juni können wir wirklich anfangen zu rechnen und diese Kennzahlen herauszuarbeiten. Deswegen kann jetzt aktuell keiner seriös sagen, das oder das wird's. Jetzt kommt natürlich im Umkehrschluss immer die persönliche Frage. Ja gut, hier alles objektiv und so, schön und gut, das ist dein Job, aber was möchtest du denn? Was ist denn deine Meinung, wo soll's hingehen? Da ist für mich eigentlich auch ganz klar, ich bin eher einer, der gerne anhand wirklich von objektiven, rationalen Sachen eine Entscheidung trifft. Mir ist es auch egal, wo in Deutschland am Ende die Spiele hingehen, weil ich davon überzeugt bin, dass ganz Deutschland davon profitieren kann, nicht nur eine Region. Mhm. Und wie gesagt, ich möchte lieber eine rationale Entscheidung treffen, auch persönlich, als eine emotionale. Und das ist so, das betrifft jetzt nicht nur die Olympischen Spiele. Und dadurch, dass aktuell noch keine rationale, objektive Entscheidung getroffen werden kann, kann ich auch persönlich für mich keine Präferenz nennen, logischerweise. Mhm. Und genau, das ist so die zwei Antworten. Ich weiß, sehr politisch und sehr, sehr politisch, aber das ist tatsächlich so. Und da muss man einfach jetzt noch ein bisschen warten. Und wie gesagt, unabhängig von dem Ort, die Spiele sollen eine nationaler Erfolg werden. Mhm. Und dementsprechend, mir ist es persönlich auch egal, wohin die Olympischen und Paralympischen Spiele gehen.
Markus, die Antwort ist voll okay. Ich glaube, es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass jedes Konzept seine Stärken und seine Schwächen hat. Und ich glaube, das große Ziel ist, wie du auch gesagt hast, verschiedene KPIs ranziehen, dann zu schauen, welches Konzept ist das Beste für unser Land, und dann sollen wir komplett dahinter stehen, und das ist wahrscheinlich Ziel, worauf es ankommt.
Genau, mit welchem Konzept sind wir international am erfolgreichsten, weil, wie gesagt, wir wollen nicht nur mitspielen, wir wollen gewinnen, und da gibt es, wie gesagt, die Kriterien und die Kategorien und so sind alle online einsehbar. Wer sich da mehr interessiert, kann ich nur empfehlen, auf dosb.de zu gucken oder bei uns auf der Website. Dafür sein ist alles. Das ist wirklich sehr transparent und sehr klar, und anhand dieser Kriterien wird dann im September eine Entscheidung vorbereitet und dann demokratisch natürlich gewählt.
Spielt es dann aber auch in euren Auswahlprozess mit rein, welche anderen Regionen sich für die Spiele entweder 36, 40 oder 44 auch bewerben? Also wisst ihr das vorab?
Bisher wissen wir das nicht von offiziell, also es gibt keine Liste, die irgendwo offiziell zugänglich ist, wo man drauf zugreifen kann. Es ist auch immer so, wir gehen da natürlich jetzt, also von uns weiß man es jetzt natürlich mit Referenten und alles Mögliche, das hat man wahrgenommen. Und dann, ja, ist es so, dass wir natürlich uns für 3 Jahre bewerben, weil am Ende des IOC auch auf vermutlich, wie gesagt, der Prozess ist im Wandel und so weiter, und da wird Mitte des Jahres etwas rauskommen. Und dann wird entschieden, wie werden die Spiele vergeben, und da kann natürlich sein, dass dann am Ende 36 irgendwie in ein anderer Kontinent dran ist mit den Spielen und wir sind dann, oder Europa ist erst irgendwie später dran, oder auch Europa ist 36 dran, und dann sind wir quasi die sich darauf dann wirklich konkreter fokussieren. Das wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Das muss man dann schauen, und wir müssen uns dann halt im europäischen Wettbewerb logischerweise durchsetzen.
Okay. Und angenommen, es ist dann soweit und Deutschland würde für irgendein Jahr den Zuschlag bekommen. Was wären denn dann so die ersten Schritte, die danach folgen?
Ja, also wie gesagt, das kann alles ein bisschen, das kann schnell gehen, das kann auch dauern, das wissen wir jetzt nicht. Das wird hoffentlich... Der Prozess wird hoffentlich dann Mitte des Jahres bekannt gegeben. Und dann, klar, wenn wir den Zuschlag kriegen, müssen wir in die Umsetzung kommen. Ich glaube, das ist in Deutschland immer das ein großes Thema, das wirklich dann auch umzusetzen, was man sich alles vorgenommen hat. Wir müssen fokussieren. Wir können nicht, wie gesagt, Olympische Spiele sind nicht der heilige Gral, der dann alle Probleme verschwinden lässt, sondern dafür muss man hart arbeiten und in die Umsetzung gehen, sich fokussieren, was sind die Themen, die uns ganz besonders wichtig sind. Genau.
Ich möchte gerne noch kurz auf eine Sache eingehen, die ich tatsächlich eigentlich jetzt so im Nachhinein auch relativ spannend finde, weil im Endeffekt hast du ja vorhin erwähnt, so, wer einmal Olympia bei sich austrägt im Land, der bekommt so ein bisschen Lust auf mehr, der möchte es nochmal machen. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Vorteil, den diese 4 Bewerbungen jetzt mit sich bringen, dass man ja zeigt, okay, wir haben ja hier schon 4 Konzepte, das heißt, wir haben ja schon mal 4 potenzielle Austragungsorte. Das heißt, wenn wir es ja einmal bei uns austragen, wäre ja für die Zukunft so gesehen schon eine Basis da, mit der man arbeiten könnte, oder?
Ja, definitiv. Aber wir sprechen ja jetzt schon über Jahre in 36, 40, 44. Wenn ich mit Freunden von mir spreche und denen sage, ja, also das ist so ein Projekt in 10, 14 oder 18 Jahren, dann sagen sie schon auch immer, uiuiui, da hast du aber noch eine lange Strecke vor dir. Wenn wir jetzt schon an die Übernext denken. aber klar, das ist eine Absprungbasis, sehr viel, was in den vergangenen Bewerbungen, die jetzt die letzten Jahrzehnte gescheitert sind, steckt auch in diesen Konzepten schon wieder. Aber das ist jetzt fokussieren wir uns auf das Jetzt, sage ich mal, und auf die jetzige Bewerbung. Und man muss auch ganz klar sagen, auch eine Bewerbung allein bringt schon Positives. Ich habe es vorhin gesagt, was schon an Sportgesetzen, an Sportgeldern und so weiter freigesetzt wird, mit klarem Olympiabezug, obwohl wir noch gar nicht Ausrichter sind. Das ist, wie gesagt, also alleine die Bewerbung bringt schon so viele positive Sachen mit sich. Ich will da jetzt keine Beispiele aus der Vergangenheit nennen, das würde jetzt wieder den ein oder anderen Bewerber hervorheben, aber das muss man ganz klar sagen. Da steckt schon viel Legacy in einer Bewerbung alleine drin.
Absolut. Das ist, glaube ich, dein Lieblingswort, Legacy, oder?
Das muss ich ja bringen, ab und zu. als eher rationaler Mensch, ja, sagen wir mal so.
Ja, Mensch ist ein gutes Stichwort, weil wir wollen dich jetzt auch noch so ein bisschen als Mensch kennenlernen, beziehungsweise wollen so ein bisschen auf deinen Job gucken. Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Du erzählst deinen Freunden so, was du auf der Arbeit machst, und dann geht es um ein Projekt, was irgendwie 10, 15 Jahre noch weg ist. Trotzdem wollen wir so ein bisschen drauf schauen, wie das eigentlich so, also wie man dazu kommt, so einen Job auszuüben, wie du ihn machst. Also vielleicht so ein bisschen. Könntest du uns vielleicht so ein bisschen auch deinen Werdegang näher bringen? Also wie kommt man jetzt an den Ort, an dem du jetzt gerade bist?
Ja, also vielleicht das, man kommt nicht drum rum, mit seinen Freunden über Olympische und Paralympische Spiele im eigenen Land zu diskutieren, weil das ist ein emotionales Thema, das ist der Sport. Ich habe sehr viele Freunde, die mit dem Sport sehr stark verbunden sind, deswegen du kommst nicht drum rum und probierst auch dort teilweise politisch so politisch wie möglich oder nicht probierst, sondern du tust dort teilweise auch so politisch wie möglich diskutieren. Das ist völlig klar. Mein Werdegang, gerne. Ich bin damals in Stuttgart beim Württembergischen Landessportbund gestartet, Haus des Sports oder Sportort, wenn man das so will, habe dort eine Ausbildung gemacht und ein Studium, ein duales, war an der DHBW in Stuttgart und war dann noch kurzzeitig dort angestellt. Insgesamt war ich, glaube 5,5 Jahre ungefähr dort, also es war schon eine lange Zeit. Als letztes war so dort mein großes Thema, das Thema IT, Digitalisierung und so weiter. Bin dort aber auch den klassischen Weg damals, wie der Ausbildungsplan es dort vorgesieht, durch alle möglichen Bereiche gewandert und habe dort, glaube ich, sehr, sehr gut in diese Sportwelt reingefunden und fand das extrem spannend und inspirierend, was da, wie man seinen Beruf eigentlich gleichzeitig mit seinem Hobby so verbindet, das ist wirklich, wirklich sehr spannend. Und dann bin ich zu Sportheads, einer Beratungsagentur, gegangen, die sehr stark im Bereich People Management, aber auch im Bereich Consulting, Business Management arbeiten und dort viele Projekte haben. Da war ich 2 Jahre, nebenher habe ich auch ein Masterstudium noch gemacht, den allerdings generell mein Bachelorstudium war ein Sportmanagementstudium. Genau, und bin dort immer mehr in das Thema Data, Digitalisierung und so weiter reingekommen. Daten waren mir davor nicht so nicht so geläufig, aber die 2 Jahre waren echt, echt sehr, sehr lehrreich für mich. Und also was ich da alles mitgenommen habe, ist, glaube ich, der Wahnsinn. Und auch halt dann diese Brille, Württembergische Landessportbund, eher so den Breitensport im Blick. Mhm. Und dann aber auch die Brille von der Beratungsagentur in den Profisport war für mich natürlich extrem, extrem wertvoll. Und dann bin ich vor circa einem Jahr zum DOSB gekommen, ins Ressort Olympia-Bewerbung, mittlerweile Ressort, davor war es noch eine Stabsstelle. Und ja, wir wachsen stetig, wir haben als kleines Team, anders gesagt, ich bin reingekommen in ein kleines Team, was den Prozess schon die ganze Zeit begleitet hat. Und jetzt wachsen wir stetig und es ist natürlich, absolut aktuell ein Highlight für mich hier zu arbeiten, ist keine Frage. Ich glaube, ich bin gespannt, aber ich weiß nicht, ob noch ein größeres Projekt als die Olympischen und Paralympischen Spiele auf mich warten, irgendwann mal.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ein größeres Mammutprojekt kann man sich ja wahrscheinlich nicht vornehmen.
Ja, fühlt sich auch manchmal klein, das muss man auch sagen. Also ich bin davon überzeugt, dass dieses Projekt das wichtigste gesellschaftliche Projekt in Deutschland der nächsten x Jahre werden kann. Und es ist schon
das ist eine Aussage,
manchmal, ja. Ja, also das ist meine persönliche Meinung, davon bin ich überzeugt. Da kann so viel dranhängen, das muss man umsetzen, das ist viel, viel Arbeit, aber da kann so viel dranhängen. Und das ist natürlich auch manchmal beängstigend, da so nah dran zu sein, so viel mitarbeiten zu können dort. Man muss sich dann auch selber immer mal wieder relativieren und mal sagen, ja, also das ist jetzt, es geht auch ohne dich und so weiter, weil sonst kommt man da auch nicht raus aus diesem, ich sage jetzt mal, Druck, den man sich natürlich intrinsisch selber macht. Aber gleichzeitig darf man sich nicht zu sehr relativieren, weil man darf auch nicht unmotiviert sein, weil das geht nur, wenn du intrinsisch motiviert bist, logischerweise.
Absolut. Darf ich vielleicht fragen, wie viele Leute ihr denn habt im Ressort Sport, Olympia-Bewerbung?
Jetzt will ich keinen vergessen. Ich sage jetzt mal um die 15.
Wow.
Das ist, glaube ich, die richtige Zahl. Um die 15 Leute sind wir aktuell, genau. Wir haben unterschiedliche Bereiche. Wie gesagt, ist ein kommunikativer Prozess, deswegen haben wir einen großen Kommunikationsbereich und einen großen konzeptionellen Bereich, die dann mehr das Thema Bewertung, Kontakt zu den Städten, das ist auch das, was ich mache, das ist meine Funktion, also ich bin in dem Teilbereich Konzeption, dort Projektmanager und bin dort mehr in der Bewertung, in der Betreuung von den Konzepten, von den Städten und ja, man muss aber auch sagen, das Projekt ist so vielschichtig. Natürlich muss man da Ressourcen manchmal ein bisschen hin und her schieben, sodass auch, wenn es gerade mehr kommunikativ ist, muss man einfach dort mal in die Bresche springen und auch dort unterstützen. Mhm. Völlig klar. Mhm.
In diesem einen Jahr, seitdem du jetzt da bist, gab es da auch schon Momente, wo bei dir Zweifel aufkamen? Oder ist es eigentlich so straight on motiviert gewesen und immer das Positive gesehen und diesen Mehrwert für Deutschland gesehen?
Also Zweifel am Projekt gab es nie. Also das Projekt, unsere Kampagne heißt ja die Bewegung, die Deutschland jetzt braucht, dafür sein ist alles. Und das unterschreibe ich zu 100%. Zweifel an der Person würde ich jetzt, also an meiner Person würde ich jetzt auch nicht sagen. Wie gesagt, man darf sich da manchmal nicht zu klein machen, auch wenn man natürlich am Ende ein Zahnrad oder ein Rädchen da irgendwie wie ist in dem Riesenprojekt, das hoffentlich ja ganz, ganz groß wird.
Mhm. Und vielleicht jetzt noch so ein bisschen zum Ende. Könntest du uns nochmal auch so deine Faszination Olympia auch nochmal beschreiben? Also wenn du jetzt vorm Fernseher hockst und die Olympischen Spiele verfolgst, was fasziniert dich so sehr daran?
Ich finde es bei Olympischen und Paralympischen Spielen immer so beeindruckend, wenn ich es angucke, wie mich das, wie soll ich es richtig sagen, emotional mitnimmt. Auch wenn mitnimmt jetzt eher negativ klingt, aber es ist durchaus positiv. Mhm. Ich sehe mir heute noch die Szene Matthias Steiner an, wie er, bei uns hängt hier ein Plakat, wie er die Welt aus den Angeln hob.
Wird immer wieder in den Algorithmus gespült bei mir.
Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sehe. Und das ist kein Einzelfall. Also das ist jetzt natürlich ein iconic Moment im olympischen deutschen Kosmos. Aber das habe ich ständig, wenn ich die Spiele, sei es olympisch oder paralympisch, anschaue, dass ich da die Gewinner sehe. Und nicht mal nur die deutschen Gewinner, muss man auch ganz klar sagen. Wenn ich da Leute, Menschen, Sportler sich freuen sehe, das nimmt mich emotional sehr, sehr im positiven Sinne mit. Mhm.
Das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschluss. Also das war wirklich eine tolle Folge. Wir haben super, super viel gelernt und hatten echt, ja, tolle Einblicke, die wir hier bekommen haben von dir. Ich glaube, so ein paar Begriffe, die auf jeden Fall oder die das Ganze vielleicht auf jeden Fall ganz gut zusammenfassen, würde ich mal sagen, auf jeden Fall Legacy natürlich. Gell? Ja. Dann allgemein
Folgentitel.
Legacy als Folgentitel, genau. Nee, allgemein würde ich auch einfach mal so das Wort Zukunft in den Raum werfen, weil wir ja schon sehr viel über die Zukunft gesprochen haben und dementsprechend auch diesen Mehrwert und natürlich auch Gesellschaft. Ne? Also man muss natürlich auch diesen gesellschaftlichen Mehrwert hervorheben, den Olympia auch mit sich bringen würde. Und ja, der Olympia-Hype ist real. So. Das hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht und ja, es war sehr, sehr cool, auch mal so ein paar Insights zu bekommen und ich bin richtig neidisch auf diesen Job, den du da hast. Einer der coolsten Jobs, den man wahrscheinlich haben kann. Aber ja.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht.
Ich glaube,
das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Das freut uns. Wir möchten natürlich auch unseren Zuhörern danken. Auch schön, dass ihr heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports Special am Start wart. Und Markus, die letzten Worte, die möchten wir aber dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message. Die Bühne gehört dir.
Vielen Dank. Ich habe es vorhin gesagt, der Sport bedeutet natürlich mir sehr, sehr viel. Jahrelang in meinem Dorfverein Fußball gespielt, dort meine besten Freunde kennengelernt. Meine besten Freunde, auch wenn ich nicht mehr zu Hause wohne, leben immer noch dort. Und nach wie vor ist es, wenn ich nach Hause komme, ein inniges Miteinander. Die Gemeinschaft, die der Sport schreibt, glaube ich, sei es auf dem Platz, sei es in der Halle, sei es auch mal beim Zuschauen von Sport in der Kneipe oder wie auch immer, der Sport verbindet. Und das ist so das, was der Sport für mich auch bedeutet. Und wenn man die Bühne hat, muss man ja auch mal Danke sagen an alle möglichen Menschen. Und ich glaube, dass ich den Weg gehen konnte, so wie er geht, hat vielen Menschen zu verdanken. Ich will keine Namen aufzählen, weil das wird keinem gerecht. Aber natürlich Familie, Freunde sind da ganz oben zu nennen. Aber auch die alten Kollegen und die neuen Kollegen, die wirklich mich gefördert haben, gerade WLSB und Sportheads hat mich extrem gefördert und jetzt profitiert der DOSB, hoffentlich profitiert er davon. Genau, und da vielen Dank auf jeden Fall und ja, danke euch.